Sie kennt die Welt, sie weiß Bescheid, sie hat Humor und Klugheit. Fast ist es, als übersetze sie das Leben in Literatur. Das schrieb Erika Mann über die Schriftstellerin Irmgard Keun. Die vielleicht aufregendste deutschsprachige Autorin des 20. Jahrhunderts ist nun in einer Gesamtausgabe wieder zu entdecken. 3 Bände im Waldstein Verlag für 39 Euro. Herausgeber ist der Göttinger Literaturwissenschaftler Professor Heinrich Detering und der ist jetzt bei uns im Studio. Guten Tag, Herr Detering.
Guten Tag.
Warum ist Irmgard Keun die aufregendste deutschsprachige Autorin des 20. Jahrhunderts?
Ja, Sie werden lachen, wahrscheinlich vor allen Dingen wegen der zweiten Hälfte dieses Ausdrucks des 20. Jahrhunderts. Wenige Autorinnen haben im 20. Jahrhundert so sehr ihre Zeit wahrgenommen und literarisch reflektiert. Und das bei Irmgard Keun gleich 3-mal auf eine sehr dramatische Weise, in der sich ihre Schreib- und Lebensgeschichte mit der Weltgeschichte verbindet. Sie ist eine der Shooting-Star-Autorinnen der zu Ende gehenden Weimarer Republik. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten kommt sie dann in eine schwierige Lage, geht ins Exil, wird zu einer der besten, talentiertesten Autorinnen des Exils. Das ist eine ganz neue Karriere eigentlich, die weltweit wahrgenommen wird. Die Nazis kommen sozusagen hinterher, besetzen die Niederlande, sie kommt nicht mehr raus, sie geht unter falschem Namen nach Deutschland zurück, gerät in Vergessenheit, schreibt auch ein paar Jahre lang bis zum Kriegsende nichts mehr und fängt dann nach dem Krieg in den Trümmern Kölns eine neue dritte Karriere an und wieder ist sie eine satirisch scharfe, aufmerksame Beobachterin der neuen Zeitentwicklung. Mit dieser Sprachkraft und literarischen Wandlungsfähigkeit gibt es wohl nur einmal.
Dröseln wir die 3 Phasen mal auf. Sie haben gesagt, Weimarer Republik, Weimarer Zeit, Exilzeit, Nazizeit und Nachkriegszeit. Irmgard Keun war in der Weimarer Republik sehr bekannt. Sie war eine Bestseller-Autorin. Welches Buch hat sie denn bekannt gemacht?
Eigentlich gleich das erste, obwohl das dann in Erinnerung geblieben ist, das zweite wurde. Gilgi, eine von uns, der Debütroman, schlug mit der Darstellung von Frauen aus dem Kleinbürgertum abstiegsgefährdet, mit großen Träumen und nur kleinen Schritten vorankommend in einer Männergesellschaft, in einem politisch überaus bewegten Zeitkontext, einen neuen Ton an. Den genauen Keun-Ton fand sie erst im zweiten Buch, dem Weltbestseller Das kunstseidene Mädchen, das sofort in eine Reihe von Weltsprachen übersetzt wurde und eines ihrer erfolgreichsten Bücher blieb. Einen solchen Ton hatte man von Frauen in der deutschen Literatur noch nie gehört und eine solche Geschichte war auch seit, sagen wir, Grimmelshausens Courage nicht wieder erzählt worden. Eine Pikara-Geschichte aus der taumelnden, zu Ende gehenden Weimarer Republik.
Das kunstseidene Mädchen ist inzwischen auch schon Schullektüre. Sie haben das gerade angedeutet, Irmgard Keun erzählt das Schicksal von Frauen mit einer fragilen Identität. Frauen, die auch transzendental obdachlos wirken. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man unbedingt sagen. Keun hat ja in ihren Briefen mit einer fast beiläufigen Selbstverständlichkeit gesagt, sie stehe, sagt sie wörtlich, mit dem lieben Gott auf gutem Fuße. Tatsächlich sind ihre Heldinnen, auch wenn sie niemals 1:1 autobiografisch sind, doch immer Heldinnen auf der Suche nach einer Orientierung, die ihnen Halt gibt. Morgen lass etwas Sonne sein, lieber Gott. Mit diesem Stoßgebet endet das kunstseidene Mädchen. Und das ist nicht nur so hoppla hopping geschrieben, das ist so gedacht und gewollt. Die Welt, in der sie leben, ist eben die von Irmgard Keuns fernem und literarisch doch so nahem literarischen Nachbarn Ödön von Horvath, Jugend ohne Gott. Eine Welt, die entfesselt ist, orientierungslos dahintaumelt zwischen Rausch und Absturz, zwischen Lido und Limbo sozusagen. Eine Welt, in der dann die Nazis erscheinen, um eine neue grauenhafte Ordnung aufzurichten, in der alles nur schrecklicher wird.
Diese Orientierungslosigkeit hat ja eine gewisse Aktualität, also diese transzendentale Obdachlosigkeit, oder?
Ja, und nicht nur in dieser Hinsicht ist Keun eine jetzt 2017 ganz überraschend aktuelle, unheimlich aktuelle Autorin, sondern auch in der Weise, wie sie hilft, das zu erfinden und zu praktizieren, was wir heute Popliteratur nennen. Sie ist eine mit allen literarischen Wassern gewaschene Schriftstellerin, die diesen Pop-Ton, die auch die Pop-Sujets in ihren dramatischen und in ihren heiter, komisch, unterhaltsamen Zügen sehr genau hört und formulieren kann.
Das ist ein sehr flotter Stil, wenn man das liest. Das liest man auch, das ist sehr eingängig, oder?
Ja, sie gilt mit diesen Anfängen, also mit diesen beiden Debütromanen, als die große weibliche Gestalt der neuen Sachlichkeit, also eine Figur neben dem sie ja von früh an fördernden Tucholsky oder dem sie bewundernden Erich Kästner. Aber wenn man Gilgi jetzt, wie ich es für die Werkausgabe getan habe, nochmal liest, merkt man, wie viel Expressionismus da noch drin ist. Und wenn man Keuns weiteren literarischen Weg verfolgt, dann sieht man, wie breit, das war für mich die größte Überraschung bei dieser Arbeit, wie breit die Skala ihrer literarischen Ausdrucksmöglichkeiten ist.
Skizzieren wir mal den weiteren Weg. Ihre Bücher wurden von den Nazis auf die schwarze Liste gesetzt. Irmgard Keun floh zunächst ins Exil in die Niederlande. Aber auch im Exil war sie eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen deutscher Sprache. Mhm. Was zeichnet sie hier aus?
Sie hatte den großen Vorzug literarisch, der für sie lebensbedrohend beinahe geworden wäre in biografischer Hinsicht, dass sie 3 Jahre lang noch in Nazi-Deutschland lebte und hier mit einiger Keckheit und Tapferkeit zu überleben versuchte. Sie verklagte ja sogar die Behörden wegen der Beschlagnahmung ihrer Bücher, eine Klage, die abgewiesen wurde. Sie hatte also den Alltag des deutschen Faschismus und die Redensarten, die Umgangsformen, die kleinen alltäglichen Rituale und die großen pompösen Führerauftritte allesamt selber miterlebt und schreibt aus eigenem Erleben den Roman Nach Mitternacht, eines der besten Bücher, die ich über den deutschen Nationalsozialismus in der Erzählliteratur kenne. Damals hat Klaus Mann in einer Exilzeitschrift geschrieben, wenn man wissen will, wie es heute in Deutschland riecht, wie es sich anfühlt, dort zu leben, dann muss man Irmgard Keuns Nach Mitternacht lesen.
Sie hat den Alltag damals politisch hellsichtig wahrgenommen.
Das kann man sagen. Sie hat schon in den ersten beiden Büchern sehr genau gespürt, was in der Luft lag, welche Bedrohungen da auf Deutschland zukamen. Und sie hat dann die Alltagspsychologie auch des kleinbürgerlichen, vor allen Dingen Faschismus, ungemein präzise erfasst. Komisch, satirisch und gleichzeitig abgrundtief gruselig und mit einer enormen analytischen Schärfe.
Dann die dritte Phase nach dem Krieg. Irmgard Keun ist da wieder in Köln. Ja, aber das ist ein Auf und Ab dann in Köln für sie.
Also sie galt für verschollen. Sie hat unter falschen Namen hier überlebt. Und es gab in den englischen und amerikanischen Zeitungen Nachrichten, sie habe sich das Leben genommen. Diese Nachrichten haben ihr sicher geholfen zu überleben. Sie hat sich 1946 in Köln im NWDR plötzlich wieder zu Wort gemeldet mit einer Radiosendung über ihre Exilerfahrungen. Und wurde dann in der britischen Zone eine ungemein erfolgreiche und produktive Radioautorin. Natürlich nur beschränkt auf diese Zone in den Trümmern des Nachkriegsdeutschlands. Sie hat dann auch ziemlich erfolgreich Feuilletons und Satiren in Zeitungen und Zeitschriften publiziert. Ihr letzter Roman, der 1950 erschien, sozusagen pünktlich zur Gründung der Bundesrepublik, Ferdinand, der Mann mit dem freundlichen Herzen, der ist dann allerdings wegen seiner, hätte man damals gesagt, defätistischen, pessimistischen Tendenz fast völlig untergegangen.
Ihr Leben hatte dann auch Schattenseiten. Immer wieder musste sie sich neu erfinden. Sie hat mit sich selbst gerungen. Sie musste sich behaupten. Sie verbrachte einen Teil ihres Lebens in einer psychiatrischen Anstalt. Wie kam denn das?
Es gibt von Anfang an bei Keun, das wissen wir aus den persönlichen Briefen, die erhalten geblieben sind, diese beiden Seiten, die auch oft die beiden Seiten ihrer Heldinnen sind, nämlich einerseits einen enorm vitalen Überlebenswillen, einen Selbstbehauptungswillen, eine kecke, selbstsichere Souveränität und auf der anderen Seite immer die Abstürze in depressive Anfälle geradezu, die von früher an eng mit Alkohol zusammenhingen. Sie ist immer wieder wegen ihres Alkoholmissbrauchs eingeliefert worden, sie war schwer gesundheitsgefährdet, hat aber doch auch diesen extrem schwierigen Lebensumständen bis Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre noch immer literarische Texte von satirischer Schärfe und Witz, auch Mutterwitz einfach abgetrotzt. 1962 mit ihrem letzten kleinen Satirenbuch verstummt sie dann, um kurz vor ihrem Tod zur allgemeinen, auch zu ihrer eigenen Überraschung, wiederentdeckt und von der Frauenbewegung gefeiert zu werden.
Sie deuteten das an, das ist der rheinländische Humor, kann man das sagen? Auch das hat Ihre Bücher ausgezeichnet.
Ja, Irmgard Keun ist zwar in Berlin geboren, aber sie ist in Köln aufgewachsen. Sie hat sich selbst als eine Kölnerin betrachtet und das ist ihrem Schreiben entschieden zugute gekommen. Denn gerade da, wo es besonders grausam, unheimlich, politisch bedrückend wird, behauptet sich ihr Mutterwitz. Sie ist eine nicht nur satirisch scharfe, sondern auch eine humorvoll warmherzige Erzählerin, sodass es eigentlich immer ein Vergnügen ist, sie zu lesen, selbst wenn es um traurige Gegenstände geht.
Für ihren Humor spricht auch ihr, so nennt sie es, Selbstporträt einer Frau mit schlechten Eigenschaften. Darin schreibt Irmgard Keun vielleicht ein kurzes Zitat. Manchmal versuche ich mich zu ändern, aber wenn ich dann merke, dass ich mich mit meinen Besserungsversuchen zu sehr belästige und verstimme, gebe ich sie auf. Da ich nun mal auf meine Gesellschaft angewiesen bin, möchte ich nicht in dauerndem Unfrieden mit mir leben, sondern lieber ein bisschen nett und rücksichtsvoll zu mir sein und mich bemühen, so gut mit mir auszukommen, wie es eben geht.
Ja, das ist ganz charakteristisch für sie. Und ich glaube, sie hat bei allen Schwierigkeiten mit sich selbst in ziemlich guter Gesellschaft gelebt. Langweilig war es ganz sicher nicht.
Also, ich fasse mal zusammen, eine politisch hellsichtige Autorin, Eine Autorin mit großem rheinländischen Humor. Und das Dritte, kann man das sagen, sie ist auch eine Autorin, die sich mit Weiblichkeit auseinandergesetzt hat?
Naja, das ist eines der wichtigen Themen von Anfang an. Sie tritt nicht nur als eine selbstbewusste Schriftstellerin auf, sondern sie schildert auch Frauen, die um ihre Anerkennung, ihre Gleichberechtigung, den Respekt als Frauen kämpfen. Und es ist bezeichnend, dass auch in der Literaturwissenschaft und Literaturgeschichte Coyne immer wieder so in der zweiten Reihe erscheint, hinter den Männern, mit denen sie zusammen gelebt, zusammen gearbeitet hat oder die sie gefördert haben. Von Tucholsky über Josef Roth, mit dem sie lange zusammenlebte, oder ihren Freund Hermann Kästen oder in den letzten Jahren in Köln Heinrich Böll, mit dem sie zusammen ein Buchprojekt realisiert hat. Die sind, selbst mit Texten, die erkennbar von Coyne eigentlich inspiriert waren manchmal, bekannter, respektierter geworden, als sie es als Autorin gewesen ist. Sie hatte allen Grund, ihre Weiblichkeit, das Frausein immer wieder zum Thema zu machen.
Wie war denn Ihre erste Begegnung mit der Literatur von Irmgard Coyne?
Das weiß ich noch ganz genau. Das war im Westdeutschen Rundfunk. Ich war Oberschüler, Abiturient. Das waren genau die Jahre, in denen Coyne wiederentdeckt wurde, in denen sie im Rundfunk las aus ihren alten Büchern, in denen sie interviewt wurde. Und ich war, muss ich schon sagen, im Bann dieses Stils und auch dieser Stimme. Die Lust, irgendwann einmal ihre Werke zusammenzustellen, alle zu besitzen und sollte ich tatsächlich mal Literaturwissenschaftler werden, auch zu edieren, die habe ich seitdem gehabt. Es war eine Art Jugendtraum, diese Werkausgabe zu machen. Ich hätte nie gedacht, dass ich ihn wirklich mal umsetzen würde.
Gern schwärmen wir hier über die Romane von Irmgard Coyne. Professor Detering tut das gerade. Wer die Autorin entdecken möchte, mit welchem Buch sollte er denn anfangen?
Ich würde anfangen mit Nach Mitternacht, also dem Buch, das im Exil erschien und den Alltag in NS-Deutschland schildert, in Frankfurt vor allen Dingen und auch mit Reminiszenzen an Köln. Das ist ein Bilderbogen, ein Panorama, enorm spannend erzählt auch, fast melodramatisch und gleichzeitig mit einer Satirikerin auf dem Höhepunkt ihres Könnens. Eines der besten Bücher über den deutschen NS-Alltag, die ich kenne.
Vielen Dank, Professor Heinrich Detering. Er ist Herausgeber der Gesamtausgabe von Irmgard Coyne. Erschienen sind die drei Bände im Wallstein Verlag und sie kosten 39 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.